Liebe Freunde des Gera Stadtgeflüsters, heute zu Gast der Gersche Unternehmer, Auswanderer und Abenteurer Danny Schädlich.
Der hat die Frage gestellt, wenn heute Abend deine Zeit abgelaufen ist, also wenn heute Abend 18 Uhr deine Zeit zu Ende ist, kannst du dann von dir sagen, du hast ein wirklich geiles Leben gelebt? Die Frage hat dann den Raum gestellt und dann war erstmal für uns Ruhe. Wir haben die Story gesehen und wir konnten alle beide für uns die Frage nein beantworten. Und das war der Startschuss, zu sagen, okay, wir verändern nochmal unser Leben.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Eine Podcast-Folge, wo mein Gesprächspartner nicht neben mir sitzt, sondern ja, ca. 13.000 Kilometer entfernt sich mit mir unterhält. Also das gab es bisher auch noch nicht. Danny Schädlich hat in vielen Branchen selbst gegründet und gleichzeitig mehrere Unternehmen in Gera erfolgreich geführt. Auch seine Frau Nadine ist erfolgreiche Unternehmerin. Jeder kennt wahrscheinlich den Friseurladen Hoppe Franz und Freunde in der Reichsstraße. Danny erzählt mir im Podcast etwas über seine damalige Lebenssituation in Gera, was ihn und seine Familie gefehlt hat, was ihn vor allen Dingen auch unglücklich gemacht hat, obwohl alles, und darüber erzählt er im Podcast, was man sich wünschen kann, vorhanden war und wie er durch einen zufälligen gesehenen Post auf Instagram den Entschluss gefasst hat, nach Bali auszuwandern. Wir haben darüber gesprochen, wie es ihm nach 14 Monaten auf Bali geht, wie sieht sein Alltag aus, was macht er derzeit beruflich, wie engagiert er sich jetzt in seiner neuen Heimat, was vermisst er an Deutschland und wie sieht er mit seiner Familie die Zukunft. Ein spannender Podcast mit einem außergewöhnlichen Gerschen, der viel trotz seines jungen Alters zu erzählen hat. Lange Rede, kurzer Sinn, liebe Freunde, hier das Bali-Auswanderer-Update mit Danny Schädlich. Auf geht's! Ja, lieber Danny, schön, dass du im Gera Stadtgeflüster Podcast dabei bist.
Vielen, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ist natürlich was sehr Besonderes und ich muss dazu sagen, es ist der erste Podcast, den wir führen. Wir haben bis dato noch keinen gehabt.
Ach so.
Ja, wir hatten noch nie eine Einladung gehabt und wir haben selber auch noch keinen gemacht.
Wie viel Grad hast du momentan gerade in Bali?
31 haben wir gerade.
Und wie spät? Also bei uns ist es jetzt 8.13 Uhr. Wie spät ist es bei dir?
Bei uns ist es jetzt 14.13 Uhr. Wir sind jetzt 6 Stunden in der Verschiebung.
Bevor wir jetzt natürlich so ein bisschen über Bali und deine Idee zur Auswanderung sprechen, erstmal für alle diejenigen, obwohl du bist ja eigentlich auch ein Gerscher, bekannter Unternehmer. Erzähl mal ganz kurz, was du in Gera gemacht hast und was hat dich dazu bewogen, dann tatsächlich dann nach Bali auszuwandern?
Ja, wo fange ich denn an? Ich bin gelernter Maler, also meine Lehre waren 3 Jahre als Maler und Lackierer. Da habe ich auch meine Ausbildung darüber gemacht und ja, wie sagt man dazu, ja, auch eine Prüfung abgelegt und bin dann irgendwann, also kurz nach der Lehre, wollte ich dann eine Umschulung als Stuckateur noch machen und das habe ich dann nicht gemacht. Weil da hat mich dann da bin ich mit dem Stefan Sander in Kontakt getreten. Grüße gehen raus. Und er hat kurzfristig jemanden gesucht, in seiner Firma mit anzufangen. Und kurzerhand habe ich gesagt, weil ich mit ihm gut im Kontakt stand, ich mache das. Und da ging dann 99 meine Reise los, an der Esso-Tankstelle in Zwützen als Monteur für Reifen zu arbeiten, Reifen zu montieren und mich um die Einlagerungskunden zu kümmern. Und der Stefan hat sich auch um Reifen und Tankstelle gekümmert. Und 2003 sind wir dann in die Keimberger Straße gezogen. Dort war ich dann auf mich alleine gestellt und hatte die Möglichkeit, den Reifendienst zu übernehmen vom Stefan. Und habe gesagt, ja, okay, das mache ich. Ich übernehme den Reifendienst. Dann ging meine Selbstständigkeit los.
Ich meine, ich kenne ja den Stefan auch und sein Unternehmen damals in Zwützen, Tankstelle, Bockwurst essen, dort war ja immer groß angesagt, beste Bockwurst überhaupt. Ich habe das vollkommen ausgeblendet. Ich habe überhaupt gar nicht mehr diese Erinnerung, dass du früher ein Angestellter vom Stefan Sander warst. Ich habe dich eigentlich nur als Selbstständiger nur noch dann später wahrgenommen.
Bis über 2 Jahre waren es.
Und dann kam die Selbstständigkeit?
Ja, und dann ging meine Reise los in der Keimberger Straße, angefangen den Reifendienst weiter auszubauen, Gas gegeben, vom Stefan viel gelernt, muss ich einfach dazu sagen, ganze Thema Sale, Verkauf. Er ist einfach ein Mensch, der verkaufen kann und von ihm durfte ich sehr viel lernen, was das Thema anging. Und 2000 2005 haben wir dann mal noch die Malibu Speedbar ins Leben gerufen. Die haben wir mal aus Geigel gemacht. 2007 haben wir das Restaurant Novelle eröffnet.
Warte mal, Malibu Speedbar, das war Reichsstraße hinten.
Genau, Reichsstraße schräg gegenüber vom Louis Steiner.
Mit Beachvolleyballplatz und allem Pipapo kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, haben wir schöne Partys gefeiert.
So, das haben wir 2 Jahre dort gemacht und da ging es dann aber nicht mehr weiter an der Stelle. Und der Stefan hat natürlich die Freude an der Gastronomie gefunden und ich auch den Ehrgeiz weiter mitgebracht. Ich sage, okay, wir starten da was Neues und haben das Restaurant Nouvelle eröffnet. Mit Restaurant
Humboldtstraße.
Humboldtstraße, eine wunderschöne Villa im Zentrum von Gera. Ja, und haben dort 4 Jahre Gas gegeben, wie der Weltmeister. Der Stefan war dann also zu 90% im Nouvelle und ich war im Reifendienst und habe dort tagsüber mein Geschäft erledigt und bin dann abends ins Nouvelle gegangen, kellnern. So, und habe 4 Jahre lang am Stück 6 Tage die Woche gekellnert. Wir haben gemeinsam in 3 Jahren das Nouvelle zu einer Nummer gemacht. Es war sehr erfolgreich. Und 2010 kam dann die liebe Nadine in mein Leben. Und wir alle beide 30 Jahre alt, muss man mal dazu sagen. Also, und Nadine auch eine Selbstständige, ihr Geschäft in der Reichsstraße, Hoppe Franz
und Freunde, genau.
Und da haben sich jetzt 2 Unternehmer getroffen. Da war für mich klar, okay, ich muss mich jetzt für einen Weg entscheiden, weil mein Zeitfenster war immer sehr klein mit Restaurant und Reifendienst. Und habe dann 2011 entschieden, also wir haben uns in dem ganzen Wahnsinn kennengelernt. Wir hatten einen Sonntag und das war's. Und Montag habe ich größtenteils Buchhaltung gemacht und Nadine war auch Vollgas unterwegs. Sie hat 2008 ihr Unternehmen gegründet. Ja, und habe mich entschieden, das Restaurant abzugeben aus zeitlichen Gründen. Habe es an 2 Mitarbeiter abgegeben und habe mich dann weiter auf den Reifendienst konzentriert. Und da sind wir dann in der Reichsstraße gezogen, neben dem Louis Steiner. Das war dann der nächste Schritt. Und bis 2019 waren wir in der Reichsstraße ansässig und dann sind wir umgezogen aus Platzgründen, weil der Reifendienst von den Einlagerungen immer mehr geworden ist. Dann ist das Fooling-Geschäft dazugekommen, was auch sehr, sehr erfolgreich wurde. Also alles rund um das Thema Folierung an Autos. Und dann sind wir in die Erfurtstraße gezogen und dort haben wir ja was über 3000 Quadratmeter angemietet. Dementsprechend Einlagerung und das Fooling-Geschäft betrieben. Und das habe ich jetzt bis 2023 getan. Nee, bis Ende 22. Und dann habe ich es an einen Mitarbeiter abgegeben.
Aber du hattest ja noch einen Plan hinten, Reichsstraße, da wo du deinen Reifenhandel hattest, wo du auch foliert hast, wolltest ja noch mal irgendwann eine riesengroße Waschanlage bauen. Das war ja auch noch so ein Plan.
Wir haben 2017 haben wir in der Erfurtstraße gegenüber vom Mühlbauer 3 Hektar gewerbliches Land gekauft. Die haben wir auch noch. Die sind uns noch. Und also meine Frau und ich. Und unser Plan war, einen Indoor-Waschpark zu bauen. Also Investition lag bei 2,5 Millionen komplett für das ganze Projekt, weil ich auch parallel dort auch gleich einen neuen Reifendienst mit hingestellt hätte und wollte einen vollautomatischen Indoor-Waschpark bauen. Überdacht, mit allem drum und dran. Und da war die Herausforderung, eine Bank zu finden, mit denen wir das machen. Da haben wir anderthalb Jahre wirklich mit Banken Gespräche geführt. Dann hatten wir eine Bank, die sagt, ja, wir wollen das mit euch machen. Und dann haben wir uns aber dagegen entschieden. Dann haben gesagt, nee, wir machen es nicht mehr.
War das der Zeitpunkt, wo ihr überlegt habt? Also ich meine, ich kenne dich im Grunde genommen nur als aktiven Unternehmer. Entweder habe ich dich beim Reifenwechsel getroffen oder dann Nachmittag in irgendeiner Lokalität, die du aufgemacht hast. Deine Frau war ja auch extrem aktiv und auch erfolgreich als Friseurunternehmerin. War das dann irgendwie der Punkt, wo ihr dann gesagt habt, 23, irgendwie fehlt da jetzt was? Was war das für einen Moment? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Den größten Mangel, den wir immer hatten, war Zeit. So, und da sind wir natürlich zu Hause oft angeeckt, was das Thema angeht. Nadine war oder ist eine erfolgreiche Unternehmerin durch und durch mit ganz viel Ehrgeiz. Und sie hat mir in den letzten 10 Jahren, also 2013 kam unsere Tochter auf die Welt und seitdem hat sie mir immer den Rücken freigehalten. Ich war auch irgendwo in meinem Reifendienst, ja, ich habe meine Kunden an mich gewöhnt und ich war irgendwo da drinnen gefangen, weil egal wer zur Tür reinkam, ist der Danny da. Ist der Danny da? Ist der Danny da? So, also es war schwer, diese Position abzugeben. Und Nadine hat 2015 oder 2016, hat sie ihren Job, also sprich am Kunden zu arbeiten, abgegeben und ist in die Position gegangen, am Unternehmen zu arbeiten. Was sie auch sehr, sehr erfolgreich gemacht hat, mit einer ganz hohen Disziplin, parallel mir den Rücken freizuhalten zeitlich, parallel sich ums Haus zu kümmern, parallel sich um die Nell zu kümmern. Ihr Aufgabengebiet war gigantisch groß.
Also die Nell ist deine Tochter. Das muss man jetzt noch für die es nicht wissen.
Und 10 Jahre meiner Tochter sind natürlich an mir vorbeigerannt. Muss man einfach dazu sagen. Und da gab es natürlich ganz oft Gespräche, was das ganze Thema angeht. Und Nadine hat in dieser Zeit Nell erzogen, kann man sagen. Ich kam abends nach Hause, ich hatte mit ihr noch eine Stunde und am Wochenende ein bisschen, je nachdem, weil das Wochenende hast du ja auch was am Haus zu tun gehabt. Also es gab immer Verpflichtungen, weil man hat sich ja auch einen gewissen materiellen Wahnsinn angeschafft. Dann kam die ganze Corona-Zeit. Das war auch nochmal eine sehr, sehr harte Zeit, gerade auch für den Nadine, weil ihr Laden geschlossen wurde. An mir ging das alles vorbei. Und da war auch nochmal eine sehr anstrengende Phase, weil keiner wusste, was da passiert. Keiner wusste, wo die Reise hinging. Und daraufhin haben wir uns da auch nochmal in vielen Richtungen persönlich weiterentwickelt, was das Thema angeht. Und Nadine hat es geschafft, parallel neben dem ganzen Wahnsinn, den sie gemacht hat, ihr Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. Selbst in den zwei Corona-Jahren, umsatztechnisch. Was einfach eine Mega-Leistung war in dieser Zeit.
Wie hat sie das gemacht? Weil wenn geschlossen war, was hat sie da gemacht?
In der Schließzeit ging nichts, aber sie wussten, wann sie zugemacht haben. Da haben sie natürlich nochmal alle Ressourcen rausgeholt, auch bis spät abends gearbeitet, um so viele Kunden wie möglich nochmal zu betreuen.
Zu bedienen.
Und dann, wo sie wussten, sie können wieder aufmachen, haben sie schon Kunden vorher, ich sage mal eine Woche vorher schon kontaktiert und haben schon alles wieder einterminiert. Mhm. Also sie waren da, Nadine war da organisatorisch, also auf absoluter Höchstleistung, was das Thema angeht. Und damit haben sie es geschafft, in der Zeit, wo sie zu hatten, es alles auszugleichen und noch drüber hinaus noch besser zu sein, in der Nacharbeit und in der Vorbereitung wieder.
Ich kann mich im Übrigen an eine schöne Story, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich komme aus Mallorca, aus dem Urlaub. Mein Auto steht in Berlin am Flughafen, im Parkhaus. Ja. Und ich komme von Mallorca, gehe zu meinem Auto und denke, da ist er irgendwie... Sieht das anders aus. Und es fehlen alle vier Räder. Und da, wie du es vorhin gesagt hast, alle rufen den Danny an und innerhalb dann von 2-3 Stunden hast du dich sofort auf den Weg gemacht und hast mir die Reifen gebracht, das montiert. Also das war eigentlich Danny. Danny war immer derjenige, wenn du da irgendwas hattest, der konntest du anrufen und dann hat er dir irgendwie geholfen. Also, aber irgendwie ist es dann doch, ich will nicht sagen über den Kopf gewachsen, aber es muss ja irgendwann so einen Punkt gegeben haben, wo ihr als Familie da gesessen habt und habt gesagt, Mensch, wir sind hier erfolgreiche Unternehmer, es läuft alles super, aber eigentlich haben wir die Schnauze voll, wir müssen irgendwas anders machen. Was war das für ein Moment? Also wo war das? Wo muss ich mir das, vielleicht kannst du das irgendwie uns bildlich ein bisschen darstellen, wo ihr da gesessen habt und dann Glas Wein getrunken und irgendwie, oder wie war das?
Also ich kann mich noch an dem Tag sehr, sehr gut erinnern. Ich muss dazu natürlich noch mal ganz kurz was vorneweg sagen. Wir beide haben immer Gas gegeben, immer auf der Spur des Erfolges. Was es an Zeit gekostet hat, hat es an Zeit gekostet. Es hat nie eine Rolle gespielt. Natürlich, umso erfolgreicher man wurde, umso mehr hat man sich natürlich belohnt. So, man hat sich immer mehr Dinge angeschafft, wo wir dann auch, ich hatte viele teure Autos, meine Garage war voll. Wir waren in teuren Urlauben, also es war alles in Hülle und Fülle da. Die Schränke waren gefüllt und prappevoll und man hat trotzdem noch was bestellt. Nur um sich für seinen Fleiß immer wieder zu belohnen. Und irgendwann kam dann auch mal der Tag, und wir haben ja oft Gespräche geführt, was man verändern kann und wo die Reise mal hingeht. Und irgendwann kam dann auch mal der Tag, wo wir uns angefangen haben, die richtigen Fragen zu stellen. Sind wir denn wirklich glücklich mit diesem Leben, was wir da führen und wie wir es führen? Als Familie, als Paar und jeder für sich alleine. Kommt jeder seinen persönlichen Bedürfnissen nach? Haben wir genug Paarzeit? Haben wir genug Familienzeit? So, und diese ganzen Fragen wir sind dann immer tiefer da drin eingetaucht und haben unser Leben hinterfragt. Step by step by step. Und sind dann zu einem Punkt gekommen, okay, wir müssen was verändern. Und da gab es auch schon Situationen, wir haben auch mal Richtung Costa Rica geguckt, wir haben auch mal Spanien, wir haben auch mal Italien, wir haben auch mal Österreich. Also es waren überall, wo man so war, hat man sich immer, wenn man da so unterwegs war, auch hier könnte es sich auch schön leben. Mhm. So, da gab es immer so diesen Impuls, ich sage, auch hier könnte es auch schön sein. Oder Marbella, oder das gab es immer so die Situation. Und wir saßen auf unserer Terrasse und mittlerweile ein guter Freund von uns, Taylor, lebt in Lombok mit seiner Frau Annika. Er hat eine Story gemacht und der hat die Frage gestellt, wenn heute Abend deine Zeit abgelaufen ist, also wenn heute Abend 18 Uhr deine Zeit zu Ende ist, kannst du dann von dir sagen, du hast ein wirklich geiles Leben gelebt? Die Frage hat dann den Raum gestellt und dann war erstmal für uns Ruhe. Wir haben die Story gesehen und wir konnten alle beide für uns die Frage nein beantworten. Und das war der Startschuss, zu sagen, okay, wir verändern nochmal unser Leben. Mhm. Wir trennen uns von allem, was wir haben. Wir legen die ganze Last ab. Also sprich von den materiellen Dingen, weil da steckt auch eine Verantwortung. Unsere Unternehmen ist Verantwortung. Alles das, was uns in den letzten 23 Jahren oder 25 Jahren viel Zeit immer gekostet hat, wo wir sehr, sehr dankbar sind, das alles besitzt zu haben, weil so können wir sagen, okay, wir hatten diese Dinge alle immer und wir können zum heutigen Tag sagen, brauchen brauchen wir alle nicht mehr. Wir brauchen diese Dinge nicht alle für ein glückliches Leben, sondern für uns ist das in den Fokus gerutscht. Wir wollen Zeit zum Leben, persönliche Bedürfnisse stehen im Vordergrund, ein entspanntes und stressfreies Leben, nicht immer erreichbar zu sein, aber trotzdem den Fokus, und das sind wir hier jetzt auch wieder, den Fokus, wir sind beide Unternehmer, wir sind beide Macher und wir wussten an dem Tag, wo wir Deutschland verlassen, dass wir mit unseren Erfahrungen so oder so wieder was Neues schaffen. Mhm. Aber anders, nicht nochmal so, wie wir es hatten, sondern von der ganzen Struktur her ganz anders.
Wie kam dann Bali? Also du hast ja gerade gesagt, es hätte auch Italien sein können oder Spanien oder whatever.
Also wir haben uns natürlich dann immer mehr damit beschäftigt, weil es spielen natürlich auch die Bedingungen eine wichtige Rolle, wenn man sich ein neues Leben aufbaut. Und da stand für uns fest, okay, die Lebensbedingungen müssen besser sein. So, da ist das Wetter mit reingefallen. In der warmen Zeit oder in der Sommerzeit fühlen wir uns sehr, sehr wohl. Sonne war uns wichtig. Es darf aber auch nicht zu heiß sein. Also zum Beispiel Dubai oder sowas wäre für uns überhaupt nicht in Frage gekommen, weil wir auch sehr naturverbundene Menschen sind. Wir sind gerne draußen, wir sind viel in der Natur, wir lieben das Meer. Und dann kam der Punkt dazu, die Lebensweise. Wie leben die Menschen? So, und diese ganzen Punkte, da haben wir am meisten Haken setzen können bei Bali, was das ganze Thema angeht. Auch dann auch geschäftlich gesehen, steueroptimierter zu sein. Wir haben hier in Bali oder auf Bali unsere Einnahmen werden mit 10% versteuert, das war's, mehr haben wir nicht mehr. Es gibt keine Gewerbesteuer oder irgendwelche Vorauszahlungen, das gibt's alles nicht mehr. Und all diese Vorteile standen bei uns alle auf dem Papier und daraufhin ist der Fokus immer mehr Richtung Bali gerutscht und dann waren wir 22 im August hier auf Bali, haben uns das angeguckt, es war kein typischer Urlaub, haben Schulen uns angeguckt, haben uns Krankenhäuser angeguckt, haben uns die Lebensbedingungen angeguckt, was gibt es hier, wo gibt es Chancen, wo kann man was machen. Und da im August 2022, nachdem wir, das waren unsere letzten 10%, die wir uns abgeholt haben auf Bali, machen wir das oder machen wir das nicht? Und dann haben wir unsere Instagram-Seite Lebst du dein Leben veröffentlicht und haben es allen mitgeteilt, wir wandern aus.
Wie sieht denn der Alltag nun heute in Bali aus für euch? Und was unterscheidet euch jetzt sozusagen oder was unterscheidet jetzt vor der Auswanderung? Was hat sich da jetzt verändert für euch?
Also der zeitliche Ablauf hat sich um 180 Grad gedreht, da ist alles anders. Wir rennen jetzt in keine Firma mal. Ne? Also keiner von uns beiden muss jetzt früh losrennen. Das Einzige, was ich früh mache, ist, ich steige mit den Kids oder mit Nell ins Auto, bringe sie halb neun, viertel neun zur Schule. Dann gehe ich eine ganz entspannte Runde, je nachdem. Nadine macht meistens früh Sport oder ich gehe alleine und wir gehen zusammen erstmal eine ganz entspannte Runde mit unserer Nala durch die Natur spazieren. Dann frühstücken wir nochmal gegebenenfalls, weil mit der Nell ist es meistens früh ein kleines Frühstück und dann frühstücken wir nochmal gemeinsam. Und dann starten wir mit unserem Business, je nachdem, zwischen 9 und 10 Uhr in den Tag. So, und das pro Tag zwischen 3 und 4 Stunden und dann ist der restliche Tag Freizeit.
Aber trotzdem musst du ja von irgendwas leben. Also es ist ja nicht so, dass da Bali jetzt irgendwie das Zeug am Baum hängt und dann pflückst du das und das war's. Also du musst ja trotzdem irgendwas machen. Was tust du jetzt sozusagen, um die Familie zu ernähren, wenn man so will, ne?
Also ich muss dazu sagen, wir haben uns ja vorher schon in Deutschland aus schon mit vielen Dingen beschäftigt, passive Einnahmen zu generieren. Und wir waren ja in der Bildungsstufe, sprich wir haben immer gelernt, wie man für Geld arbeitet. Mhm. Und ich habe dann den Fokus darauf gelenkt, mich finanziell weiterzubilden und Projekte zu wissen, wo kann ich Geld investieren, wo Geld für mich arbeitet oder für uns arbeitet. Den Fokus habe ich ganz schwer dorthin gelegt und habe jetzt über dem Jahr Bali sehr, sehr viele Bücher lesen können, weil ich auch die Zeit dafür hatte, viele Podcasts, viele Seminare besucht und habe mich da persönlich sehr, sehr weitergebildet. Und ich bin auch mit dem Ziel hergekommen, der Immobilienbereich, was wir auch im August 2022 gesehen haben, dass der Immobilienbereich sehr, sehr interessant ist. Wir leben hier auf einer touristischen Insel, wo viele Menschen zum Urlaub herkommen. Die ganze Welt zu Besuch kommt, muss man mal so sagen. Es ist das ganze Jahr warm. Also es kommt ja nicht nur die Europäer, sondern es kommt die ganze Welt zu Besuch. Und die Wirtschaft ist natürlich hier im gigantischen Vormarsch, gepaart natürlich mit dem Immobilienmarkt. Mhm. Und das war natürlich für mich sehr, sehr interessant. Und für Nadine, die ja auch das Auge für das Schöne hat, haben wir gesagt, so okay, wir konzentrieren uns auf den Immobilienmarkt hier in Indonesien und sind damit auch gefühlt gleich losgestartet.
Also Indonesien, nicht Bali, sondern gleich ganz Indonesien.
Wir haben jetzt noch auf einer Nachbarinsel was, auf Bali jetzt mit den ersten Immobilien.
Ihr kauft Grundstücke und baut Häuser dort, um die zu vermieten oder zu verkaufen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Beides. Also Hier auf Bali muss man dazu sagen, die Hindus, die verkaufen nicht gerne, sondern die vermieten mehr ihre Fläche oder ihr Land. Mhm. Und hier hat man die Möglichkeit beispielsweise Land für 20, 30, 40 Jahre zu mieten. Zu sehr, sehr akzeptablen Preisen. Und auf dieses Land kann man dann Häuser bauen, Villen bauen. Für mich ist der Fokus weg, ich sag mal, der Eigentümer zu sein oder das zu besitzen oder mir einen Wert zu erschaffen. Für mich liegt der Wert da drin, in dieser Zeit, wenn ich was besitze, wie viel Geld verdiene ich in dieser Zeit damit? Wenn ich jetzt als Beispiel, wir bauen hier eine Villa und auf einem gemieteten Land für 20 Jahre, dann baue ich hier eine Villa, investiere eine Summe X. Diese Summe X hat sich nach 5 Jahren refinanziert. Zwischen 5 und 7 Jahren liegt der Return of Invest und dann verdiene ich die nächsten 15 Jahre nur noch Geld damit. Dann habe ich, sagen wir mal, meinen Vermögenswert gebildet und habe vom ersten Tag an Geld damit verdient. Und das ist auch das Ziel. Und danach entscheidet sich, ich habe dann immer die Option, das Land nochmal zu verlängern und zu sagen, okay, ich nehme die Immobilie nochmal weitere 10 Jahre, weil die Immobilie, die draufsteht, ist an mir. Oder nein, ich räume es leer, ich habe mein Geld damit verdient, ich gehe ins nächste Projekt über.
Also denn, wenn man das nicht verlängert, gehört dann der Aufbau sozusagen auf den Grundstück, den Vermieter des Grundstücks, den Besitzer des Grundstücks. Ja, ja.
Man muss dazu sagen, dass natürlich eine Immobilie hier natürlich viel, viel einfacher ist wie in Deutschland. Hier gibt es keine Heizung, hier gibt es keine isolierten Fenster, hier gibt es Dämmung oder sowas, das braucht man hier alles nicht. Also man kann sicherlich das Gebäude isolieren, aber das benötigt man hier alles nicht, sondern hier geht es einfach darum, hier kann man nach seinen Vorstellungen bauen, wie man das, hier kann man komplett ausflippen, was das angeht. Gibt es keine Regelungen, wie man hier bauen kann, darf. Hier darf man wirklich restlos ausflippen und man baut hier seine Villen je nach Größe, nach seinen Vorstellungen.
Sag mal, eine Frage noch, die mir noch eingefallen ist, als ihr ausgewandert, wie viel Geld muss man denn sozusagen einplanen, weil man fährt rüber dann nach Bali oder fliegt rüber, fängt dann an, ist ja nicht sofort, kommt ja nicht sofort was in die Kassen rein. Ne? Das dauert ja eine gewisse Zeit. Wie viel Geld muss man planen, um trotzdem gut leben zu können in Bali? Also wie viel hattest du auf der Seite, um da zu starten?
Das Thema Geld, zum Schluss geht es gar nicht um die Menge. Es geht eigentlich darum, natürlich verschafft dir die Menge Geld erstmal eine gewisse zeitliche Sicherheit. Das ist erstmal Fakt. Umso mehr du im Rucksack hast, umso länger könntest du dir hier die Beine hochlegen, was aber nicht Sinn und Zweck ist. Wir betreuen ja sehr, sehr viele Familien oder wir unterstützen ja viele Familien bei der Auswanderung. Und wir haben Familien kennengelernt, die sind mit 300.000, 400.000 Euro gekommen und sind nach 3 Jahren auch wieder nach Hause geflogen.
Ohne Geld,
weil sie ihr Ausgabeverhalten nicht im Griff hatten. Und weil sie natürlich das Geld nicht angelegt haben oder in Dinge investiert haben, wo sich das Geld vermehrt, sprich wo das Geld für sie gearbeitet hat. Und damit ist natürlich ein Problem. Wir haben auch Familien kennengelernt, die leben seit 10 Jahren hier und die sind mit 25.000 Euro ausgewandert. Also das gibt es auch, ist überhaupt kein Thema. Die haben sich ein Online-Business aufgebaut, die sind damit erfolgreich geworden. So, die haben was in Aktien investiert, kleine Beträge, die haben was im Kryptomarkt gemacht, die sind in Network Marketing eingestiegen so, und haben sich da parallel Stück für Stück was aufgebaut und leben seit 10 Jahren hier. Mhm. Und natürlich muss man dazu sagen, die Lebensunterhaltskosten sind natürlich viel, viel niedriger. Wir jetzt als Familie, wir hatten in Deutschland, kann ich sagen, im Monat, wir haben ein Jahr, das haben wir immer alles dokumentiert und runtergebrochen auf den Monat mit Urlauben, mit allem drum und dran, was alles dazu gehört, Versicherungen, also alles haben wir ungefähr zwischen 6 und 6.500 Euro im Monat gehabt.
In Deutschland?
In Deutschland, als Familie.
Als Ausgaben, Unterhaltskosten?
Ja, einfach komplett. Da waren Urlaube mit drin, also alles einmal komplett. Mhm. Jetzt hier auf Bali sind wir bei ca. 3.000 Euro angekommen als Familie.
Bei fast gleichem Lebensstandard?
Höherer Lebensstandard, weil von uns kocht keiner. Wir gehen oder wir holen uns jeden Tag Essen, abends. Das Einzige, was wir hier machen, ist Frühstücken. Sonst gehen wir essen oder holen uns Essen oder lassen uns Essen liefern. Jeden Abend. Also wir haben jetzt in den 14 Monaten vielleicht zweimal was gekocht. Das war's. Weil es einfach, ja, weil wir haben gesagt, okay, wir gönnen uns den Luxus, was das Thema angeht. Und es liegt auch bei uns die größte Ausgabe, was das Thema Lebensmittel angeht, weil wir da sehr, sehr drauf achten, was wir essen. Ja. Und das war's.
Was hast du momentan eigentlich so für eine Temperatur gerade? Ist da Regenzeit jetzt oder wann ist da Regenzeit?
Wir sind eigentlich in der Regenzeit, aber hier in Indonesien ist das so, dass meistens regnet es nur nachts. Tagsüber ist, und in der Regenzeit, sprich was jetzt in Deutschland die Sommerzeit ist, ist hier die Winterzeit in Deutschland ist es hier die Sommerzeit. Also es ist viel, viel wärmer. Wir haben jetzt tagsüber immer bis 33 Grad Und wenn dann die europäische Sommerzeit wieder losgeht, geht hier, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Winterzeit wieder los. Also die Temperaturen gehen wieder runter auf tagsüber so auf 27, 28 Grad.
Unterhaltskosten 3.000 Euro. Ist das jetzt die Summe, die du mittlerweile mit deinem Business schon einspielst pro Monat?
Also wir selber haben aktuell 6 Einnahmequellen zum heutigen Tag in verschiedenen Bereichen. Wir haben uns da sehr, sehr breit aufgestellt in vielen Sachen. Unsere Einnahmen sind, ich sag mal, ganz entspannt gedeckelt.
Aber wenn du jetzt 6 verschiedene Einnahmequellen in Bali hast, klingt ja auch so ein bisschen wieder wie in Deutschland. Da warst du ja auch sehr aktiv. Jetzt bist du in Bali wieder aktiv. Hat sich da tatsächlich was geändert oder ist das ein anderes Feeling? Wie würdest du das beschreiben? Also es klingt jetzt so, wie natürlich bist du ein Typ, der nicht stillsitzen kann, ne? Das ist mir auch klar. Aber ist es dann wieder das Gleiche oder was?
Nein. Die Einnahmen, die wir jetzt haben, sind alle passiv. Wir gehen nicht.
Ja, okay.
Was sich jetzt parallel entwickelt hat in unserer ganzen Geschichte, ist das Thema jetzt Menschen bei einer Auswanderung zu begleiten. Das ist jetzt so zusätzlich mit dazugekommen. Das muss man sagen, ist auch zeitlich für uns aktuell der höchste Aufwand, aber in Anführungsstrichen, weil wir sprechen mit Menschen, wir führen Calls, wir unterstützen die, wir gründen mit denen eine Firma hier auf Bali. Also wir begleiten die bei dem kompletten Prozess von A bis Z, bis sie hier auf Bali sind, um auch hier in Bali sich zurechtzufinden, mit allen Behördengängen, alles, was dazugehört. Das ist jetzt parallel mit entstanden, dieses Business, und kostet aktuell natürlich am meisten Zeit, in Anführungsstrichen, aber nicht zu vergleichen wie die Zeit, die wir in Deutschland in unser Unternehmen zeitlich investiert haben.
Weil da weniger Bürokratie wahrscheinlich ist auf Bali. Ja, und sag mal, wenn ich jetzt auswandern möchte und ich wende mich an dich, was muss ich denn da finanziell planen, wenn du mir dabei hilfst, von Deutschland nach Bali auszuwandern?
Kommt es darauf an, was du alles machen möchtest? Wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest hier in Indonesien eine Firma gründen und möchtest auch aktiv werden, möchtest hier dir was aufbauen, beispielsweise im Immobiliensektor, dann kostet die reine Firmengründung, das läuft ja aber hier alles anders ab, da geht man nicht hier einfach zum Gewerbeamt und hat einen kleinen A4-Zettel und eine Gewerbeanmeldung, sondern das wird hier alles notariell gemacht. So, also da steckt ein viel, viel größerer Aufwand dahinter. Mit unserem indonesischen Steuerberater machen wir das zusammen und da liegt so eine komplette Firmengründung mit unserer Begleitung komplett bei 7.000 Euro.
Alles zusammen?
Alles zusammen. Dann hast du eine fix und fertige Firma hier in Indonesien. Du musst dazu sagen, du bist dann hier sofort handlungsfähig, weil du kannst als Ausländer nicht hierher kommen und eine Immobilie kaufen oder mieten und damit dann ein Geschäft betreiben. Das geht hier in Indonesien nicht. Das funktioniert nur mit einer indonesischen Firma. Wir haben hier in Indonesien eine Firma, die gehört an Nadine und mir. Und das ist eine indonesische Firma, die für ganz Indonesien gilt. Und unsere Firma darf Grundstücke kaufen, mieten, vermieten und verkaufen. Und über diese Firma dürfen wir auch ein Online-Geschäft betreiben. So, oder wir können auch einen Scooterhandel aufmachen oder wir können auch ein Restaurant eröffnen. Also mit dieser Firma sind wir hier in Indonesien handlungsfähig. Also wir dürfen hier ein Business betreiben. Ohne den geht das alles nicht.
Der kulturelle Wandel sozusagen, ist das schwierig gewesen, auch gerade für deine Tochter? Und ist das, erzähl mal ein bisschen darüber.
Das Thema hier auf Bali, sprich, die Menschen sind sehr, sehr herzliche Menschen. So, also hier gibt es das Thema Neid, gibt es hier nicht. Das Thema, die Ellbogenfraktion, die gibt es ja auch nicht. Und hier wird man nochmal sehr, sehr geerdet, weil die Menschen oder die Indonesier oder sprich die Balinesen, die haben nicht viel, aber was die haben, macht sie glücklich. Also es sind glückliche Menschen. So, die brauchen nicht viel zum Leben, was das angeht. Und natürlich war das für uns erstmal eine krasse Umstellung, aber wiederum auch eine hohe Dankbarkeit, wie gut es uns doch geht. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man ein Bad hat oder fließendes Wasser oder Kleidung. Diese Menschen gibt es ja auch in Indonesien oder auf Bali auch. Ne, die sind auch da. Und wir unterstützen selber oder wir haben zusammen mit dem Taylor in Lombok eine Schule gebaut. Bei dieser Schule, also für indonesische Kinder. Und diese Schule war eine völlige Ruine, voller Schimmel. Also da gab es nichts. Das war einfach alles Schrott. Und dort ist eine Schule entstanden aus recyceltem Plastik. Und dieses Projekt haben wir gestartet. Und wir haben da einen sehr, sehr großen Teil mit dazugegeben. Also wir haben für diesen Schulbau, also es ging zum Schluss um 100.000 Euro, was die neue Schule kostet, mit 7 neuen Klassenräumen. Und wir sind dort mit 10.000 Euro mit eingestiegen. Dann haben gesagt, okay, ich investiere hier 10.000 Euro mit für die Schule. Dann haben wir eine Firma gesucht, die aus recyceltem Plastik, weil es hier ein Müllproblem in Indonesien gibt, eine Schule baut. Und dann musst du dir vorstellen, wie Lego-Steine, wie große, haben die dort eine Schule gebaut.
Und das ist ein Projekt mit mehreren Investoren, die das umgesetzt haben. Ihr habt da mitgemacht. Das war auch so eine Frage, die ich hatte, wie ihr euch jetzt sozusagen vor Ort schon mit engagiert. Du warst ja in Deutschland auch immer sehr engagiert. Also ich habe noch eine Frage. Wir meckern ja immer in Deutschland immer viel rum und dann, wenn wir irgendwo woanders sind, dann merkt man, ach, ist doch nicht ganz so schlimm, ja. Gibt es da irgendwas so rückblickend, wo du sagst, das ging mir eigentlich in Deutschland total auf den Sack, aber wenn ich jetzt hier bin, vermisse ich das eigentlich ein bisschen.
Wir waren ja selber auch in diesem materiellen Wahnsinn, in diesem höher, schneller, weiter. Was mir dann zum Schluss wirklich, muss ich einfach so sagen, völlig auf den Sack gegangen ist, dass diese Menschen sich immer an materiellen Dingen gemessen haben. Wenn der Nachbar ein neues Auto hat, brauche ich auch ein neues Auto. Der hat jetzt einen neuen Fernseher, auch der hat auch einen neuen Fernseher. Auch eine schöne neue Handtasche hast du. Dieses Materielle hat für mich extrem an Überhand genommen, was das angeht, wo ich einfach mich davon auch, oder wir uns davon distanziert haben, weil das nichts mehr mit dem Leben zu tun hat. Man hat sich immer nur noch belohnt und man ist nur was, wenn man das hat. Das war für uns nicht mehr unsere Welt. Wir waren selber in diesem Rad mit drinne und haben uns selber immer fleißig belohnt, aber waren zum Schluss nicht glücklich mit dem ganzen Wahnsinn. Mhm. Und da war bei uns der Punkt angekommen. Und was ich auch überhaupt nicht vermisse, ist diese Jammerstimmung. Das ist scheiße und das ist kacke und hier ist kacke. So, und es werden immer die Fehler im Außen gesucht. Viele versuchen immer die Schuld im Außen zu suchen. Ja, das sind die dran schuld oder das sind die dran schuld oder sind die dran schuld. Und die wenigsten Menschen haben es gelernt oder überhaupt fangen mal an, runter zu gucken auf ihre Füße und selber mal was zu verändern.
Aber gibt es irgendwas, was du jetzt vermisst aus Deutschland?
Was ich vermisse ist, ich war gerne in meiner Firma und was ich wirklich vermisse, ist das blöd rumquatschen tagsüber mit meinen Jungs. Das vermisse ich wirklich. Also das gibt es ja nicht mehr. Wirklich einfach mal nur blöd durch die Gegend quatschen während der Arbeit, während der Folierung oder während des Reifenwechsels. Haben wir immer schön viel blöd gequatscht.
Das vermisse ich. Und Thüringer Roster?
Nee, vermisse ich nicht. Also Lebensmittel oder das Thema Lebensmittel vermisse ich gar nicht so viel, weil das hat sich für uns komplett umgestellt. Was das Thema Ernährung angeht, da haben wir eine komplette Umstellung gemacht. Und es fühlt sich auch, oder wir fühlen uns auch viel, viel besser, muss man einfach mal dazu sagen. Hier auf Bali wächst natürlich alles. Wir essen sehr, sehr viel Gemüse, wir essen viel Obst, fast kein Fleisch mehr. Also mal vereinzelt noch, aber ganz, ganz selten. Und da hat sich viel verändert, was das Thema angeht.
Da habt ihr schon so einheimische Freunde mittlerweile, so nach diesem... Ihr seid ja jetzt, wie lange? Anderthalb Jahre, gell, war es, oder?
14 Monate sind wir jetzt hier.
Habt ihr schon so einheimische Freunde? Gibt es auch so eine deutsche Community da auf Bali?
Es gibt sehr, sehr viele Deutsche, Österreicher und Schweizer. Es gibt hier in U-Boot gibt es zum Beispiel ein Swiss-Chalet. Das ist ein Schweizer Restaurant. Da treffen sich viele Deutschsprachige. Hier leben sehr, sehr viele und es kommen natürlich jedes Jahr immer mehr dazu. Also wir merken es ja auch gerade, dass immer mehr Bewegung reinkommt, was das Thema angeht. Ich sage mal, da bilden sich auch Communities oder da bilden sich natürlich auch Freundschaften. Wir lernen, kannst du sagen, jede Woche lernen wir neue Menschen kennen. Einmal natürlich über Kurz und einmal hier auch auf Bali. Sei es jetzt Schweizer, sei es Österreicher. Und natürlich, wir lernen auch immer weiter mehr Balinesen kennen. Also das auch balinesische Familien. Wir nehmen auch an Zeremonien dran teil. Wir haben unsere Hauszeremonien hier alle mitgemacht. Wir sind auch im Tempel mit. Also wir sind auch dementsprechend mit eingekleidet, was das Thema angeht. Also wir nehmen an diesen Sachen überall mit teil.
Ich soll von meiner Nichte Fee und meiner Schwiegertochter ins B, die ja ganz liebe Hundefreunde sind, fragen, wie euer Hund mit der Umstellung des Klimas zurechtgekommen ist.
Sehr gut, weil wir sprechen hier von einem afrikanischen Hund. So natürlich tagsüber, sie ist oft down, deswegen gehen wir frühzeitig und abends nochmal schön laufen. So entweder entscheiden wir uns zum Strand. Strand ist natürlich ihre Welt. Also am Strand hält sie sich am liebsten auf, aber sie kommt sehr, sehr gut damit zurecht.
Und deine Tochter hat die jetzt schon neue Freunde und so und Kinder sind ja da immer noch ein bisschen anders, ne?
Das war unsere größte Sorge. Wiederum muss man dazu sagen, wir haben als Familie entschieden, auszuwandern. Also auch die Nell wurde in alles einbezogen. An jedem Gespräch, was wir geführt haben, war die Nell mit dabei. Und das war uns auch ganz wichtig. Und man muss auch dazu sagen, Nell war auch in der deutschen Schule nicht glücklich. Sie war nicht happy, sie war ein sehr unglückliches Kind, ist oft mit Bauchschmerzen in die Schule gegangen, hat sich dort auch nicht wohl gefühlt. Das war auch ein Grund für uns mit, da auch was zu verändern. und hatte natürlich auch dementsprechend Angst gehabt, hier in die Schule zu gehen, weil sie nicht wusste, was kommt oder wie es jetzt ist. So, sie geht seit letztem Jahr, seit 23 August, geht sie in eine internationale Schule, wo alles englischsprachig ist. Sie spricht mittlerweile fließend Englisch. Das war ein Prozess von 5 Monaten, wo sie spricht besser Englisch wie wir, weil sie unterhält sich ja jeden Tag Englisch in der Schule mit allen Kids, sei es aus Japan, sei es aus Australien, aus China, also aus der ganzen Welt kommen die Kids und fühlt sich pudelwohl, also geht jeden Tag mit Freude in diese Schule und Freunde oder es ist eine Klasse mit 12 Kindern, ganz überschaubar und es wird sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, auf die Kids einzugehen. Es gibt keine Noten jetzt aktuell, sie ist in der 5. Klasse, also es gibt keine Bewertung. Die Lehrer nehmen sich sehr, sehr viel Zeit. Und es ist natürlich auch sehr naturverbunden, die Schule. Also sie lernt viel über die Natur, sie lernt viel über die Gebräuche hier, sie lernt viel über Indonesien.
Sprecht ihr auch die Sprache dort vor Ort jetzt? Also habt ihr da schon viel gelernt?
Aktuell ist alles englischsprachig für uns und parallel versuchen wir natürlich Bahasa und Indonesisch mitzulernen. In kleinen Schritten. Bei der Nell geht das natürlich auch wieder schneller. Weil in der Schule wird das natürlich auch ist das mit ein Teil, Indonesisch und Bahasa zu sprechen. Und ich gebe mal der Nell noch ein halbes, dreiviertel Jahr, dann wird die das auch sprechen. Und dann ist die mit 3 Sprachen unterwegs.
Wenn ich nächstes Jahr sage, ich würde gerne zum Danny nach Bali in Urlaub, da will ich mir eine Villa anbieten, die du gebaut hast. Was muss ich da ungefähr einplanen? Also Flug ist jetzt mal außen vor. Ich bin dann vor Ort bei dir und will dann 14 Tage bleiben.
Also wir wissen zum heutigen Tag noch nicht, ob wir ein Tagesvermietsystem anbieten, weil wir haben aktuell 2 Villen und eine Villa, die vermieten wir bereits und die geben wir monatlich raus oder jährlich. So, also,
ach so, auf Langzeitmiete?
Ja, wir geben nur auf Langzeit raus. Aktuell, wir planen gerade aktuell auf unserem 2. Grundstück 3 neue Villen. Da sind wir uns aber mit dem Vermietmodell noch nicht einig, ob da eine Villa mit dabei ist, die wir auf Tagesmiete rausgeben oder ob das auch alles langfristige Mietmodelle werden. Das wissen wir uns
nicht. Was muss ich da ungefähr einplanen?
Wenn man hier eine Villa mietet, was Vernünftiges, je nachdem, wie viele Personen man sind, aber ich sage jetzt mal eine 3-Bett-Villa mit 3 Schlafzimmern, 3 Bädern, Pool, Küche, alles, was so dazugehört, für was Vernünftiges, qualitativ hochwertig, redet man im Monat zwischen 2.500 und 3.000 Euro.
Und Langzeitmiete ist dann wahrscheinlich ein bisschen günstiger, man mehrere Monate keinen Stress dann hat und so.
Genau.
Kann man das auf einer Webseite sehen, was ihr da macht, euer Business? Vielleicht kannst du da noch mal einen kleinen Tipp für all diejenigen, die jetzt vielleicht Bock haben, zu dir zu kommen und auszuwandern von Deutschland.
Also aktuell, also sind wir, ich sag mal, am meisten verankert sind wir bei Instagram. Da ist jetzt die meiste Bewegung. Was jetzt demnächst kommt, ist eine exklusive Community, die jetzt in den Startlöchern steht. Die wird in den nächsten 3-4 Wochen wird die kommen, wo nur Menschen drin sind mit demselben Ziel, auswandern nach Bali. Und in dieser Community werden wir Menschen unterstützen, da werden sich Menschen kennenlernen, die gemeinsam dasselbe Ziel haben. Und wir begleiten diese Menschen bei dem ganzen Prozess komplett mit allem drum und dran und sind vom ersten Tag an ihrer Seite. So, das wird jetzt demnächst.
Also diese Community gründet ihr über School oder über was?
Ja, die wird über School, kommt die.
Okay.
Und das wird auch keine kostenlose Community sein, wird eine bezahlte Community sein, aber zu einem guten, günstigen Preis, weil in dieser Community wird sehr, sehr viel Mehrwert einfließen und natürlich sehr viele Informationen, was die Menschen auf ihrem ganzen Weg brauchen. Und wir haben unsere ganze Auswanderung vom ersten Tag an komplett dokumentiert und Nadine sitzt jeden Tag fleißig da dran, wirklich jeden Tag und schreibt das alles nieder und erstellt Pläne, Anleitungen, Checklisten, also eine komplette Step-by-Step-Anleitung für eine komplette Auswanderung bis hin hier ein Leben sich auf Bali aufzubauen.
Das war ja auch eigentlich meine Frage, was Nadine macht, ob sie da jetzt auf Bali einen neuen Friseursalon eröffnet. Ja. Aber macht sie nicht. Sie arbeitet aktiv jetzt an der Community. Ist ja das neue Social Media, wenn man es so will. Ja. Ne? Also wird ja gerade sehr gehypt.
Also Aufgaben sind genug da. Da gibt's also, es ist nicht so, dass wir Langeweile verspüren. Aber was das Schöne ist, wir bestimmen die Geschwindigkeit. So, es gibt jetzt keinen Stress und keinen Druck, den müssen wir auch uns nicht machen. Wir bestimmen, in welcher Geschwindigkeit wir das tun, weil für uns liegt natürlich der Fokus da drin, eine gute Qualität abzuliefern. Und wir sind auch aktuell in einem Jahrescoaching, alles rund um das Thema Online-Marketing. und beschäftigen uns, sind dann sehr, sehr tief in dem drinne: E-Mail-Automation, Landingpage, dann Leads, Ads, alles, was das Thema Facebook-Business-Manager angeht. Also da sind wir aktuell sehr tief verankert und da bauen wir gerade Step-by-Step alles auf.
Zurück nach Gera plant er momentan überhaupt nicht, ist vollkommen ausgeschlossen.
Nein, also wird es definitiv nicht geben. Wenn ich dir jetzt den Nelche herholen würde und würde fragen, wollen wir wieder zurück nach Gera gehen, würdest du da ein ganz großes Nein hören. Überglückliches Kind, hat sich um 180 Grad gedreht, also auch von ihrer ganz mega lebensfroh, mega happy. Also auch natürlich in Verbindung, auch ich bin sehr, sehr glücklich, Zeit mit ihr viel zu nutzen, jeden Tag für sie da zu sein, jeden Abend oder jeden Tag Gespräche mit ihr zu führen und ja, sie auf das Leben vorzubereiten. Und das war auch eine große Chance für mich, die jetzt nochmal zu nutzen. Und die nutze ich natürlich jeden Tag. Mhm.
So, aber du bist doch nur befristet auf Bali, also in Indonesien, oder? Musst du da nicht immer wieder Visum oder irgendwas? Du kannst dein ganzes Leben, könntest du jetzt dort bleiben, ohne nochmal einen Antrag zu stellen irgendwie, oder?
Nein, wir haben durch unsere gegründete Firma, bekommen wir über unsere Firma unsere Visas. Unsere Firma ist der Sponsor für unsere Visas. Und wir haben immer die höchste Position aktuell 2 Jahre. 2 Jahre Visas haben wir immer. Die können wir 3x2 Jahre verlängern und dann können wir in den 5-Jahres-Rhythmus reinkommen.
Und dann alle 5 Jahre wieder verlängern.
Alle 5 Jahre. Und wir könnten sogar eine indonesische Staatsbürgerschaft dann annehmen, was wir aber nicht möchten, weil wenn wir eine indonesische Staatsbürgerschaft annehmen würden, müssten wir unsere deutsche abgeben. Und das wollen wir natürlich nicht, weil der deutsche Reisepass öffnet natürlich in vielen Ländern die Türen. Und keine Ahnung, wenn die Nell mal 17, 18, 19 ist und mal gucken, wo ihre Reise hingeht, heißt das jetzt nicht fest auf den Boden gestampft, wir bleiben jetzt für immer auf Bali. Vielleicht zieht es uns dann doch mal in das ein oder andere Land noch. Ziel ist, sich hier schon was aufzubauen, passive Einnahmen, auch für das Alter vorzusorgen in Form von Immobilien. Das ist klar unser Ziel. Und vielleicht das halt hier als unsere Altersbase zu sehen und von hier aus dann dementsprechend noch viel zu reisen.
Sehr schön. Also das war ja auch so die Frage nach der Zukunft. Ja, lieber Danny, also ich sag mal, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War sehr, sehr spannend. Kannst du noch auf Bahasa Indonesisch irgendwas sozusagen, tschüss, liebe Community, zum Gera Stadtgeflüster oder so? Kannst du sowas sagen schön?
Das kann ich noch nicht sagen, aber ich kann sagen Suksumu.
Suksumu.
Ja, es heißt vielen Dank. Suksumu heißt vielen Dank.
Okay, das merken wir uns. Also, dann sage ich Suksumu zurück. Lieber Danny, wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns auf alle Fälle. Ach so, bist du dann irgendwann mal in Deutschland mal zu Besuch zumindest oder schließt du das auch aus?
Also ich dieses Jahr nicht. Meine Mädels fliegen aber dieses Jahr nach Deutschland mal und besuchen Deutschland mal, machen dann eine kleine Rundreise, Deutschland, Schweiz, Österreich. Und ich bleibe hier in Indonesien, hat aber auch damit zu tun, weil unsere Nala eine sehr, sehr harte Bindung zu uns hat. Und wir aktuell noch niemanden haben, wo wir sie jetzt wirklich mal 14 Tage oder 3 Wochen hinstecken könnten. Und deswegen habe ich dann noch für mich entschieden und ich freue mich auch darauf, auch mal eine Zeit, weil das ist auch eine große Herausforderung geworden. Wir sind natürlich jetzt 24/7 aufeinander. Auch das ist neu für uns, das gab es ja auch nie in dieser Form. Und da freut man sich natürlich auch auf die ein oder anderen Auszeiten mal. Also die Mädels sind unterwegs, ich selber nicht. Wiederum ist es schön, dass viele zu uns kommen. Das muss ich einfach mal sagen. Also dieses Jahr hat sich wieder ganz viel Besuch angekündigt. Also es kommen viele nach Bali gereist, mit denen wir hier Zeit verbringen. Und mal gucken, was dann 2025 noch so Schönes passiert.
Bleibt schön gesund und danke fürs Gespräch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.